NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Daniela Remus. Hallo und herzlich willkommen. Ein großer Empfang mit vielen Gästen und der Festrede des Bundeskanzlers, so hat diese Woche der Zentralrat der Juden in Deutschland sein 75-jähriges Jubiläum gefeiert. Inwieweit den Beteiligten dabei tatsächlich nach Feiern zumute war, in diesen extrem schwierigen Zeiten, darum geht es später in dieser Sendung. Zunächst aber zu einem ganz anderen Thema, das vor rund 5 Jahren erstmalig in die Öffentlichkeit kam. Damals formulierten Vertreterinnen und Vertreter der jüdischen Gemeinde in Hamburg, dass sie sich den Wiederaufbau der Bornplatz-Synagoge wünschen. Diese Synagoge im Hamburger Grindelviertel war eine der größten Synagogen Deutschlands, 1906 im neoromanischen Stil erbaut. Freistehend, imposant, mit einer prächtigen Kuppel und bunten Fenstern. In der Reichspogromnacht 1938 wurde sie verwüstet und geschändet. Ein Jahr später ließen die NS-Machthaber sie auf Kosten der jüdischen Gemeinde vollständig abreißen. Seither steht auf einem Teil des früheren Synagogengeländes ein Hochbunker, der Anfang der 1940er Jahre gebaut wurde. Als die jüdische Gemeinde vorschlug, diese Synagoge auf ihrem ursprünglichen Platz wieder aufzubauen, waren die Reaktionen fast ausnahmslos positiv. Schon ein Jahr später, 2020, beschloss die hamburgische Bürgerschaft einstimmig, den Wiederaufbau zu unterstützen. Seither fand eine Machbarkeitsstudie statt, der Bund hat zugesichert, den Wiederaufbau finanziell zu unterstützen und archäologische Grabungen haben die Mikwe und ein intaktes Kellergeschoss ans Tageslicht gebracht. Heute, am Freitag, der nächste Schritt. Die Ergebnisse des Architekturwettbewerbs sind heute Vormittag auf einer Pressekonferenz vorgestellt worden. Deshalb habe ich mit Daniel Schäffer gesprochen, der sich seit Jahren für den Wiederaufbau engagiert und die Stiftung Bornplatz-Synagoge ins Leben gerufen hat. Herr Schäffer, heute Vormittag ist das Ergebnis vorgestellt worden. Auf welchen Entwurf hat sich die Jury geeinigt?
Es ist nicht weniger als der Sehnsuchtort für die Jüdinnen und Juden in Hamburg. Ein Ort, in dem sie sich gleichberechtigt, sicher, geborgen, aber auch gesehen in der Mitte der Stadt fühlen werden. Wir haben einen Ort gefunden, der in seiner Fassade an die historische Bornplatz-Synagoge anknüpft, sie zitiert und somit eine Verbindung für uns schafft zu unseren Vorfahren. Wir dürfen nicht vergessen, die Bornplatz-Synagoge, sie hat es ja schon einmal gegeben. Und nun ist dies der zweite Versuch. Und dann werden wir auch gerecht, indem wir Fenster zum Boden haben werden, die die Vergangenheit sichtbar machen. Auch die Zerstörung der ursprünglichen Bornplatz-Synagoge, die seit den Grabungsarbeiten freigelegt wurden und nun in der neuen Bornplatz-Synagoge sichtbar werden. Wir werden aber auch so etwas wie visuelle Stolpersteine schaffen. Und was du dir darunter vorstellen kannst, das sind Elemente der vorigen Bornplatz-Synagoge, die bei Grabungsarbeiten gefunden worden sind und die ganz bewusst in die Fassade auffällig, sichtbar, niedrigschwellig die Menschen fragen, nanu, was ist denn da, warum ist das Fenster dort anders? Es hat die Reichspogromnacht erlebt.
Wie müssen wir uns das vorstellen? Wird es also ein Gebäude geben mit historisierender Fassade und eingearbeiteten Fundstücken von den Ausgrabungen an der Stelle, wo die Bornplatz-Synagoge ursprünglich gestanden hat?
Sie wird vor allen Dingen überzeugen durch diese wunderbare Fassade, auch über die Tatsache, dass wir ja nicht eine Synagoge, sondern 3 Gebäudeteile schaffen werden, den Anbau an die benachbarte Schule, dann die Bornplatz-Synagoge selber und dann die Synagoge für das Reformjudentum, für das liberale Judentum. Und diese 3 müssen schon gemeinsam getrennt sein und sie müssen in ihrer Materialität doch eine Einheit bilden können, auch wenn es getrennte Gebäude sind. Das ist uns sehr wichtig. Und die Bornplatz-Synagoge mit ihrer eher historischen Fassade bekommt eine sensationelle Kuppel, eine Kuppel, die durchsichtig sein soll, die gläsern sein soll, die etwas ausstrahlt, was es bisher so in Deutschland übrigens überhaupt noch nicht gibt. Eine gläserne Kuppel auf eine Synagoge, das wird ein komplett neues Element, das es so nicht gegeben hat und auch einen Blick in die Zukunft zeigt. Eine Zukunft, die wir uns wünschen, wo das jüdische Leben, das da drin stattfindet, auch nach außen scheint, wo aber auch gleichzeitig Sichtbarkeit gegeben ist, Transparenz und somit jüdisches Leben in unserer Mitte fest verankert wird, hoffentlich für ewig.
Innerhalb der Gemeinde sind ja verschiedene Strömungen beheimatet, also die Reformsynagoge und die orthodoxe Richtung. Wie ist das von der Aufteilung her? Wie viele Betende sollen in der einen, wie viele Betende in der anderen Synagoge Platz finden?
Wir werden auf dem Baumplatz die Möglichkeiten schaffen, dass es sowohl eine Reform, eine liberale Synagoge gibt, die dann von den Plätzen auch deutlich über das Maß hinaus ist, was sie heute vielleicht beim Gottesdienst braucht, weil wir schon in die Zukunft schauen. Man baut jetzt einmal und man baut auch so, dass sie auch wachsen kann, alle Möglichkeiten bekommt, ein liberales, ein progressives Judentum in Hamburg zu nicht nur etablieren, sondern weiterzuentwickeln. Insofern werden dort die Sitzplätze so in dem Bereich der 200, 300 Sitzplätze sicherlich sein. Und es gibt auch ein gewisses System der Erweiterungsmöglichkeit. Demgegenüber in der traditionellen orthodoxen Synagoge werden wir uns um die 500 Sitzplätze orientieren. 1200, so groß war einst die ursprüngliche Baumplatz-Synagoge. Das jüdische Leben heute in Hamburg ist deutlich kleiner. Auch 500 ist schon eine Zahl, in die wir noch weiter hineinwachsen können, die nicht nur dann bei Feiertagen voll ist, sondern auch an anderen Feiertagen wie dem Schabbat und Veranstaltungen und Festlichkeiten. Wir werden aber diese Freifläche in der Baumplatz-Synagoge nutzen für andere Zwecke.
Und welche anderen Zwecke sind das?
Ja, wir wollen ein Angebot schaffen für die Studierenden, für die Anwohner, für die ganze Stadt. Wir wollen vor allen Dingen mit einem Café eine Öffnung nach außen gestalten. Ein Café, eine Buchhandlung, in der man mal stöbern kann, sitzen kann, einfach mal eine Pause machen kann. Und der man aber das jüdische Leben betreten kann. In einer Form, wie man es sonst nicht kennt, nämlich in einer Synagoge integriert ein Café, das auch ist einzigartig. Und überhaupt ist dieses ganze Projekt, das Vorhaben, der Wiederaufbau der Baumplatz-Synagoge stellt sich vielen Superlativen. Wir sprachen ja schon von der orthodoxen und der liberalen, vereint, getrennt auf einem Platz. Wir wollen aber darüber hinaus auch ein Begegnungszentrum, ein Besucherzentrum schaffen, das für alle Hamburgerinnen und Hamburger offen steht, aber vor allen Dingen für Schülerinnen und Schüler, und bieten Seminarräume an, Schulungsräume an, eine Begegnung und einen Austausch, damit man jüdisches Leben selbst erlebt, erfährt und somit sich vielleicht Fehlbilder oder Fehlurteile nicht erst durch Social Media vervielfältigen und in Bewusstsein von vielen Menschen verankern, sondern durch eigenes Erfahren man sich eine Meinung bilden kann.
Es gehört ja auch zu dem Modell, wurde heute Morgen präsentiert, dass es eben keine Zäune geben soll, so wie wir das im Moment noch kennen von fast allen jüdischen Einrichtungen in Deutschland. Soll das mit dazu beitragen, um eben diese Offenheit, dieses Wir sind angekommen in der Stadt mit zu transportieren? Wie wichtig war das?
Es gehört vielleicht sogar zu einem der wichtigsten Aussagen, die dieses Gebäude schaffen muss. Nämlich, dass Juden hinter Zäunen, jüdisches Leben hinter Zäunen nicht mehr stattfinden soll. Wir erleben, dass in ganz Deutschland eigentlich das jüdische Leben nur stattfindet, wenn es durch Polizei beschützt und bewacht wird und meist auch noch hinter 2 Meter hohen Zäunen ist. Was ist das für eine Gesellschaft, frage ich mich. Was ist das für eine Gesellschaft, wo ein Teil der Gesellschaft geschützt werden muss vor einem anderen Teil der Gesellschaft? Keine Kirche, keine Moschee braucht einen Zaun oder den Polizeischutz. Und es ist unerträglich, und das sage ich nicht nur als Jude, ich glaube, das sage ich als Hamburger und als Deutscher, es ist unerträglich, dass das schon fast Selbstverständlichkeit ist, dass wir nur jüdisches Leben hinter Zäunen sicher haben können. Damit wollen wir aufbrechen. Die jüdische Gemeinde, der Vorstand der jüdischen Gemeinde geht hier einen sehr mutigen Schritt. Er widmet sich der Referenz aus der Synagoge in München, die seit einigen Jahren die erste Synagoge ist, die ohne einen sichtbaren Zaun drumherum erreichbar, sichtbar in der Stadt verankert ist. Und das ist die Aussage, die wir wollen. Es ist die zweite Chance, die wiederaufgebaute Baumplatz-Synagoge für Hamburg und für das jüdische Leben. Und diese Chance möchten wir nutzen, indem wir sagen, kein jüdisches Leben hinter Zäunen.
Das war ein Gespräch mit Daniel Schäffer, dem Gründer der Stiftung Baumplatz-Synagoge, mit dem ich über das Ergebnis des Architekturwettbewerbs zum Wiederaufbau der Baumplatz-Synagoge in Hamburg gesprochen habe. Als ich Daniel Schäffer für unsere Sendung um einen Musikwunsch bat, musste er nicht lange zögern. Er wünschte sich von Barbara Streisand »Papa, can you hear me? Papa, can you see me?«
»Papa?« Can you hear me? Papa, can you see me? Papa, can you find me? Can you help me not be frightened? Looking at the skies, I seem to see a million eyes. Which ones are yours? Where are you now that yesterday has waved goodbye and closed its doors? The night is so much darker. The wind is so much colder. The world I see is so much bigger now that I'm alone. Papa, please forgive me. Try to understand me. Papa, don't you know I had no choice? Can you hear me praying? Anything I'm saying, even though the night is filled with voices. Remember everything you taught me, every book I've ever read. Can all the words in all the books help me to face what lies ahead? The trees are so much taller, and I feel so much smaller. The moon is twice as lonely, and the stars are half as bright.
Sie hörten Barbara Streisand mit dem Lied Papa, Can You Hear Me? Das Stück ist aus dem Film Jentl, der wiederum auf einer Kurzgeschichte von Isaac Bashevis Singer basiert. Daniel Schäffer sagte mir, er schätze das Lied deshalb so sehr, weil es den immerwährenden Wunsch eines Kindes ausdrücke, dass seine verstorbenen Eltern stolz auf es sein könnten. Und jetzt kommen wir zu einem anderen Thema. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat sein 75-jähriges Jubiläum diese Woche in Berlin gefeiert mit einem Neujahrsempfang zu Rosh Hashanah, hochkarätig besetzt, bei dem Bundeskanzler Friedrich Merz die Festrede gehalten hat. Vor Ort war auch meine Kollegin Almut Engelin. Almut, wie war die Stimmung in diesen schweren und herausfordernden Zeiten?
Die Stimmung war natürlich sehr, sehr gut und schön, weil es erstmal ein positiver Anlass war. 75 Jahre Zentralrat, das ist eine Erfolgsgeschichte. Aber sie ist natürlich auch deswegen gut, weil man sich unheimlich freut, unter Jüdinnen und Juden mal nicht eine verschwindende Minderheit zu sein, mal nicht sich dauernd erklären zu müssen. Ein jüdischer Studierender sagte zu mir, endlich mal einfach nur sein, nicht Erklärungen abgeben, sich sehen und gemeinsam unter Jüdinnen und Juden sein und ansonsten nur wohlmeinende Menschen anwesend.
Insgesamt sind die Zeiten ja ziemlich herausfordernd und sehr schwierig, extrem unangenehm eben auch. Wie war insgesamt so die Lageeinschätzung? Was hast du da gehört?
Ja, also Josef Schuster war in seiner Rede innerhalb von gefühlt 2 Minuten bei der Alltagsbedrohung heute. Und ein jüdischer Repräsentant sagte zu mir, wir bleiben aktiv, wir bleiben offensiv, aber ich sag's Ihnen ganz ehrlich, die Bedrohungen sind so schlimm, dass ich mir gerade eine Wohnung in Israel gekauft habe. Und sich eine sogenannte Exit-Strategie aus Deutschland zu überlegen, habe ich von mehreren gehört. Ein altes Ehepaar hörte ich zu Bekannten sagen, wir sind im Krieg geboren, wir werden im Krieg sterben. Ein Studierender sagte zu mir, an der Uniwand bei mir, an den Uniwänden steht überall irgendwas von Intifada. Und wir lesen das halt anders als Nichtjuden. Für uns ist es eine Morddrohung. Und ich glaube, diese Äußerungen schildern so ein bisschen die Stimmung. Man schätzt die Lage als sehr ernst ein.
Die Festrede kam ja vom Bundeskanzler Friedrich Merz. Was hat er gesagt und wie wurde das dann aufgenommen?
Ja, Friedrich Merz hat natürlich jetzt, gerade nachdem er ja von der jüdischen Community auch sehr kritisiert wurde für den Beschluss, keine Waffen mehr an Israel zu liefern, die in Gaza eingesetzt werden könnten, hat er die Solidarität mit dem Staat Israel sehr stark betont. Er sagte wörtlich, das Existenzrecht Israels ist unverhandelbarer Teil unserer normativen Werte. Und er hat auch gesagt, die jüdische Gemeinschaft ist ein unglaublich wichtiger Teil einer offenen Demokratie. Es war auch interessant, dass Josef Schuster schon vorher in seiner Rede ganz explizit zu Friedrich Merz sagte, Ich weiß aus mehreren Treffen mit Ihnen, dass Sie ein echter Freund der jüdischen Gemeinschaft sind und dass Sie dem Staat Israel und seinen Menschen verbunden sind. Und Schuster sagte dann noch, wir unterstützen nicht jede Politik der israelischen Regierung und nicht jede Bemerkung einzelner Minister gefällt uns. Ähnlich sagte Friedrich Merz, Kritik an Israel ist nicht nur möglich, sie ist auch manchmal nötig. Und das Echo darauf hatte natürlich anerkennenden Applaus und es war auch alles positiv, war zwischen Älteren und Jüngeren ganz unterschiedlich. Die älteren jüdischen Leute waren froh, dass der Kanzler sie seiner Solidarität, seiner Verbundenheit versichert hat. Und die Jüngeren sagten völlig uninspirierte Rede, formelhaft, so reden halt Politiker.
Und wie ist das jetzt nach dem gestrigen Abend? Wie, mit welchem Bild bist du jetzt aus der Veranstaltung rausgegangen?
Ja, ich habe natürlich mit wirklich sehr vielen da auf den Gängen und drumherum gesprochen. Und was immer wieder gesagt wurde, ist, wir werden inzwischen von allen Seiten angegriffen. Von den Rechtsradikalen, von den Linksradikalen, von den Islamisten und Israelhassern. Und gleichzeitig ist das Bild dann auch wieder gebrochen und nicht nur negativ. Also mir sagte zum Beispiel ein Repräsentant des Sportverbandes Maccabi Deutschland, trotz des enormen Drucks hat Maccabi mehr Eintritte als Austritte. Es gibt viele Menschen, die ein Zeichen setzen wollen. Es gibt viele Muslime, die ein Zeichen setzen wollen und ganz bewusst eintreten. Mir sagte eine Vertreterin des Begegnungsprojektes Meet a Jew, die Anfragen sind in die Höhe gegangen für Begegnungen in Schulen, mit Schulklassen, in Vereinen und so weiter. Also das Bild ist dann eben doch ein gemischtes Bild und Gott sei Dank nicht nur negativ.
Das war ein Gespräch mit Almut Engelin über das Jubiläum, das der Zentralrat der Juden in Deutschland diese Woche in Berlin gefeiert hat. Und jetzt kommen wir zu den Nachrichten.
Rund 200 Organisationen und Prominente aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben einen 5-Punkte-Plan gegen Antisemitismus in Europa veröffentlicht. Das Bündnis schlägt unter anderem vor, das Strafrecht, um den Straftatbestand der Volksverhetzung zu erweitern. Auch Aufrufe zur Vernichtung eines Staates sollten strafbar werden. Darüber hinaus müssten Synagogen und Gedenkorte aktiv geschützt und die Ausübung jüdischer Religionsfreiheit im Feiertagsrecht abgesichert werden. Der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Volker Beck betonte bei der Vorstellung des Plans, jetzt müssten Nägel mit Köpfen gemacht werden. Die Vorschläge seien sehr konkret, damit aus Absichtserklärungen Taten würden. Die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München, Charlotte Knobloch, hat die Rede von Bundeskanzler Merz bei der Wiedereröffnung der Münchner Synagoge gewürdigt. Der katholischen Nachrichtenagentur sagte sie, Merz habe in unmissverständlichen Worten dem Antisemitismus in Deutschland den Kampf angesagt. Damit habe er ein deutliches Signal auch an die jüdische Gemeinschaft gesendet. Bei der Zeremonie hatte der Bundeskanzler zeitweise mit den Tränen gerungen. Er kündigte dem Antisemitismus im Namen der gesamten Bundesregierung politisch, aber auch strafrechtlich und in gesetzgeberischer Form den Kampf an. Ein antisemitischer Aushang in einem Flensburger Laden sorgt bundesweit für Empörung. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Anfangsverdachts der Volksverhetzung gegen den Inhaber des Geschäfts. Auf dem Zettel hieß es, Juden hätten in dem Laden Hausverbot. Es bestehe der begründete Verdacht, dass die Worte geeignet seien, zum Hass gegenüber den in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden anzustacheln, so die Staatsanwaltschaft. Der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland, Felix Klein, verurteilte den Fall aufs Schärfste. Das sei ein ganz klarer Fall von Antisemitismus und da müsse interveniert werden, sagte Klein dem Sender Welt-TV. Unter dem Titel Shalom Digger hat das Land Niedersachsen eine Internetkampagne gegen Judenhass gestartet. Über Memes und Videos in den sozialen Medien sollen damit Jugendliche direkt erreicht werden, sagte der Antisemitismusbeauftragte des Landes Gerhard Wegner. Per TikTok oder Instagram wollen die Initiatoren nach eigenen Angaben gegen Vorurteile, Lügen oder Mythen über Jüdinnen und Juden vorgehen. Ministerpräsident Lies lobte die Kampagne. Es sei allerdings erschreckend, dass wir eine solche Aktion überhaupt bräuchten. Soweit die Meldungen.
Das war unsere Sendung Shabbat Shalom. Bis hierhin mit Daniela Remus am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Gabor Lengiel aus Hannover.
Wir lesen in unserem Wochenabschnitt Ketavo auf Deutsch, wenn du heimkommst, im Kapitel 27 des 5. Buches Moses, Devarim, keine harmlosen Verse. Zitat: Moshe gab dem Volk am selben Tag noch folgenden Befehl. Folgende Stämme sollen auf dem Berg Gerizim stehen, um dem Volk den Segen zu erteilen, wenn ihr über den Jordan gehen werdet. Shimon, Levi, Jehuda, Issachar, Josef und Benjamin. Folgende aber sollen zur Verfluchung auf dem Berg Ebal stehen. Ruben, Gad, Asher, Zvulun, Dan und Naphtali. Es kommen dann 12 Fluchandrohungen, zum Beispiel: Verflucht sei, wer Vater und Mutter verächtlich hält. Oder: Verflucht sei, wer einen Blinden irreführt. Oder: Verflucht, der die Worte dieser Lehre nicht annimmt. Deshalb beschreibt man diesen Wochenabschnitt häufig auch als Segen und Fluch. Die Tora verheißt und droht. Hier und auch anderswo ist sie realistisch. Sie setzt voraus, dass die reine Liebe zu Gott und seinen Geboten den höchsten Stellenwert einnimmt, aber eine vollständige Hingabe um ihrer selbst willen nur von den wenigsten Menschen erreicht wird. Die meisten Menschen brauchen irdische Bedrohungen und Strafen, die ihnen vor Augen gehalten werden. Nun kommt sofort die berechtigte Frage hoch: Ist Gott barmherzig oder auch grausam? Wir lesen im 1. Buch Samuel im Kapitel 15 einen moralisch gesehen nicht einfachen Vers. Geh nun und schlage Amalek und erbarme dich nicht seiner, sondern töte alles, von Mann bis Frau, von Kind bis Säugling, von Ochs bis Lamm, von Kamel bis Esel. Wir sollten uns erinnern, dass wir am Beispiel von Amalek unsere Erzfeinde vernichten sollten. Wenn das Böse nicht entschieden bekämpft werde, räche sich das in dessen fortgesetzten Bemühungen, Israel zu vernichten. Moralische Kategorien wie barmherzig oder grausam sind keine absoluten Begriffe. Jede Ethik muss sich immer in konkreten Situationen beweisen. Wir brauchen Regeln und Normen, aber nicht selten kollidieren sie in einer bestimmten Situation miteinander. Dann muss eine Entscheidung getroffen werden, welchen Wert größeres Gewicht beigemessen wird. Das Problem mit Barmherzigkeit und Grausamkeit liegt darin, dass sie auf Gefühlen wie Mitleid oder Hass und auf persönlichen Antrieben beruhen. Sie werden aus eigenem Gutdünken gewählt, sind also willkürlich und folgen nicht allgemein anerkannten Richtlinien zur Bewertung einer Übertretung. In der Regel haben wir im Alltag nicht solche eindeutigen Anweisungen Gottes, wie wir das aus der Tora kennen. Wir brauchen aber Richtlinien, die uns Orientierung geben, und das sind Recht und Gesetz. Damit Strafen nicht nach eigenem Gefühl und im Willkür verhängt werden, benötigen wir Maßstäbe von Angemessenheit, die allgemeingültig sind, aber trotzdem streiten wir darüber, was angemessen ist. Wir sollten immer im Sinne der Gerechtigkeit handeln, im Sinne des hebräischen Wortes Tzedek. Es geht nicht um persönliche Genugtuung, sondern um eine, wie auch immer, nachprüfbare Rechtsprechung. Erst wenn es Regeln für alle gibt, kann eine Gesellschaft ein gedeihliches Miteinander aufbauen. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Gabor Lengiel aus Hannover. Zum Schluss hören Sie das Ein Keloheinu. Übersetzt lautet der Text: Da ist keiner wie unser Gott, keiner wie unser Herr, keiner wie unser König, keiner wie unser Retter. Es singt Kantor Moshe Heschel, begleitet vom Philharmonischen Chor Siegen und dem Ensemble Cantemus unter der Leitung von Herbert Ermert.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.